Glaube, der Gottes Handeln erwartet. So ist heute der Titel für den nächsten Abschnitt, Hebräer 11, Vers 17 bis 22. Der Glaube, der Gottes Handeln erwartet. Und ich finde, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, was erwartet man denn eigentlich so, finde ich, also vom Wetter erwarte ich eigentlich momentan was anderes. Am einen Tag hat es plötzlich Schnee und -2 Grad, am nächsten Tag hat es wieder 10 Grad und die Sonne scheint oder es regnet. Und so im Wechsel eigentlich das ganze Jahr schon. Also ich finde, da erwartet man wirklich etwas ganz anderes. Entweder eins oder das andere, beides wäre mir recht, aber nicht ständiges Hin und Her. Also irgendwie hat jeder Erwartungen an verschiedene Dinge und auch Erwartungen an bestimmtes Handeln von jemandem. Aber was erwarten wir denn eigentlich von Gott? Oder erwartest du überhaupt irgendwas von Gott? Spielt der Glaube in deinem Leben eine Rolle? Und lebst du überhaupt so, dass du Gottes Handeln wirklich erwartest? Heute wollen wir uns noch einmal Abraham genauer anschauen, aber dann auch Isaak, Jakob und Josef. Denn sie alle haben etwas von Gott erwartet. Sie alle haben sein Handeln auf verschiedene Art und Weise erwartet. Aber zu Beginn lese ich mal den Abschnitt aus Hebräer 11 vor. Und ihr dürft gerne mitlesen. Verse 17 bis 22. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Schauen wir uns zuallererst mal Abraham an und was er denn eigentlich von Gott erwartet hat. Und dazu nochmal Vers 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Es wirkt doch ein bisschen komisch und nicht so wirklich verständlich, warum Abraham jetzt hier seinen Sohn opfern soll. Denn immerhin war es ja der direkte Auftrag von Gott an Abraham, wie man es auch in 1. Mose 22, Vers 2 nachlesen kann. Abraham ist, nachdem Gott ihm den Auftrag gegeben hat, direkt losgegangen. Ohne Zögern oder zumindest stets nicht da. Ist schon irgendwie eigenartig, denn er hätte ja wissen müssen, dass es dann eigentlich mit der Verheißung Gottes, dass er viele Nachkommen bekommen wird, irgendwie etwas schwierig wird. Denn ja, er hatte zwar noch einen anderen Sohn, aber eben nur über Isaak wurde die Verheißung ausgesprochen, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Warum tat er das? Warum hat er das gemacht? Weil er das Handeln von Gott erwartet hat. Wahrscheinlich nicht so, wie es dann wirklich auch eingetroffen ist, sondern, und das steht in Vers 19, er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne. Abraham hat daran geglaubt und hat erwartet, dass Gott Isaak nach dessen Opferung wieder von den Toten auferwecken würde. Und nur aus dieser Erwartung an Gott konnte er dann auch seinen Sohn opfern und so machen, was Gott eigentlich von ihm verlangt hat. Und was hat Gott gemacht? Gott hat ihn dafür belohnt. Abraham musste Isaak nicht opfern und hat sogar dafür ein Tier von Gott bekommen. Er hat Gott also wirklich vertraut und er hat sein Handeln erwartet. Schauen wir uns als nächstes Isaak und Jakob genauer an. Was für ein Handeln haben Sie denn jetzt von Gott erwartet? Und dazu nochmal die Verse 20 und 21. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Gemeint sind die Segen, die in 1. Mose 27 und 28 stehen. Und dazu ein kleiner Auszug aus 1. Mose 28, Vers 3 bis 4. Denn da steht, da ist der Segen so: Gott der Allmächtige segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern wirst. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Jakob, er hat also genau denselben Segen von seinem Vater Isaak bekommen, den Abraham als Verheißung bekommen hat. Und auch Jakob hat diesen Segen an seine Enkelkinder weitergegeben. In 1. Mose 48 ist das dann aufgeschrieben. Und dort segnet er die beiden mit einem Segen für viele Nachkommen und dass sie in das Land ihrer Väter, also eben nach Israel, zurückbringen wird. Bei beiden ist der Segen also ziemlich dasselbe, den sie weitergeben. Das ist einfach die Verheißung, die Gott Abraham gemacht hat. Sie warten also Gottes Handeln bei den Verheißungen, dass die Verheißungen Wirklichkeit werden. Es ist aber wirklich interessant, wie selbstverständlich sie diese Verheißungen an ihre Nachfahren weitergegeben haben. Obwohl sie die ja gar nicht wirklich gesehen haben. Ähnlich wie bei Abraham schon, der die Verheißungen von Gott nicht gesehen hat. Denn wenn man auf die beiden schaut, dann sieht man Isaak, er hatte zwei Söhne. Also immer noch keine wirklich richtig große Familie, wo man sagt, jawohl, da wird wirklich ein Volk draus, da entstehen Nachkommen. Und in dem Land Israel, da lebte auch er nur als Gast. Und Jakob hatte jetzt vielleicht eine relativ große Familie mit 12 Söhnen und bestimmt auch einigen Töchtern. Also hat es da vielleicht schon ein bisschen angefangen mit dieser Verheißung, dass ein großes Land kommen wird. Ein großes Volk. Aber was war denn mit dem Land? Die Verheißung nach dem Land. Er lebte am Ende seiner Zeit in Ägypten, weil Israel eine Hungersnot herrschte. Also auch nicht wirklich die Erfüllung von der Verheißung. Und trotzdem haben beide daran geglaubt und haben erwartet, dass Gott handeln wird. Sie kannten seine Verheißung und konnten so auch darauf vertrauen, dass Gott sie irgendwann einlösen wird. Kommen wir zum letzten der Erzväter, der ein Handeln Gottes erwartet, der Josef. Und dazu Vers 22, denn da heißt es: Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Bei ihm war es also ähnlich wie bei seinem Vater Jakob und seinem Großvater Isaak. Denn auch er ging wirklich davon aus, dass Gott seine Nachfahren wieder nach Israel zurückbringen wird. Er kannte die Verheißung, die über seine Familie ausgesprochen wurde. Und so erwartete er dann auch Gottes Handeln. Gottes Handeln, dass sie wieder zurückgeführt werden. Dass die Verheißung von Gott Wirklichkeit wird. In 1. Mose 50, Vers 25 ist der Auftrag von Josef kurz beschrieben. Denn da steht, und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Josef hat also erwartet, dass Gott sein Volk, seine Familie wieder heimsuchen wird in das Land, das er seinen Vätern auch versprochen hat. Es war also auch bei ihm wirklich ein Glaube, der Gottes Handeln erwartet hat. Aber, und das finde ich auch noch wichtig hier zu sagen, bei allen findet sich auch eine weitere Erwartung an Gottes Handeln. Denn alle erwarteten, dass es nach dem Tod weitergeht. Dass Gott von den Toten auferwecken kann, dass sie ein Leben in der Ewigkeit und so in der Heimat bei Gott haben. So wie es also schon bei Abraham stand in Hebräer 11, Vers 13 bis 16, was ich kurz vorlese, wo es heißt, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Freunde ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren. Das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Sie alle also, Abraham, Isaak, Jakob und auch Josef, haben daran geglaubt, dass es bei Gott eine Heimat gibt. Eine Heimat, die besser ist als die Erde. Alle hatten einen Glauben, der Gottes Handeln erwartet hat. Hier auf der Erde in ihrem Leben, dass die Verheißungen Wirklichkeit werden, aber auch in dem Leben nach dem Tod, dass sie da zu Gott kommen. Und jetzt könnte hier ja Schluss sein und man könnte sagen, Herr Tim, schön, das passt, ich warte auch, dass Gott handelt, toll, danke für die Predigt, tschüss. Hab's verstanden. Aber ich finde, ganz so einfach ist dann doch nicht. Denn was erwarten denn eigentlich wir? Was erwartest du von Gott? Wie soll Gott handeln? Denn das, was die Erzväter erwartet haben, also die Erfüllung der Verheißung nach einer großen Nation und nach dem Land Israel als Besitz, das ist ja nicht wirklich unsere Erwartung. Also zumindest ich erwarte das jetzt nicht für mich persönlich. Und es ist auch nicht das, was uns verheißen wurde. Und darum wollen wir uns jetzt 5 verschiedene Punkte anschauen, die Gott uns zuspricht. Und dabei ist egal, ob du schon lange hier in der Gemeinde bist oder das erste Mal. Oder ob du schon lange mit Gott lebst oder noch nicht so lange. Denn Gott verheißt es jedem Menschen. Gott ist bei dir, Gott hilft dir, Gott leitet dich, Gott gibt dir Kraft, Gott lässt dich auferstehen. Und kleine Vorwarnung, ihr seht schon, jetzt kommen ziemlich schnell ziemlich viele Bibelstellen, die wir uns gemeinsam anschauen. Und ihr müsst euch nicht alle merken, aber es ist wichtig, dass wir uns die Verheißungen wirklich verinnerlichen und dass wir so merken, was Gott in seinem Wort in der Bibel uns zusagt. Ihr werdet am Ende oder am Ausgang könnt ihr noch so einen kleinen Zettel mitnehmen, wo das quasi alles nochmal draufsteht. Dann könnt ihr euch daheim nochmal das Ganze nacharbeiten und merken, was Gott uns denn Schönes verheißt. Aber fangen wir doch mal an. Gott ist bei dir. In Jesaja 41, Vers 10, da steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Gott ist da. Und das verheißt er jedem, der ihn als Gott annimmt. Es gilt für dich und es gilt für mich, es gilt für uns alle. Er ist da. Eine Konsequenz gibt der Vers ja dann auch gleich mit. Du brauchst dich nicht zu fürchten. In Josua 1, Vers 9 geht es sogar noch ein bisschen direkter, denn da heißt's, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Auch hier heißt es, Gott ist da. Er ist mit dir und darum brauchst du dich nicht zu fürchten und nicht erschrecken, sondern du kannst stark und mutig sein. Ein weiterer Vers aus dem Neuen Testament sagt genau dasselbe aus, denn in Matthäus 28, Vers 20, da sagt Jesus selbst, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also Jesus ist bei dir. Egal wann, egal wo du bist, er ist bei dir. Das ist eine Zusage an uns, eine Zusage, die Gott uns hier so deutlich macht. Und in Psalm 1, Vers 6 steht dann dazu, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Er kennt unsere Wege, er kennt deinen Weg. Gott weiß ganz genau, wo du hingehst und was du machst. Und darum kann er auch immer bei dir sein und geht mit dir mit. Gott ist bei dir. Zweitens, Gott leitet dich. Eine weitere Zusage, die Gott uns allen, dir und mir macht, ist, dass er uns leiten wird. Er ist also immer bei uns, sei ja der erste Punkt, aber er leitet uns auch. Und so heißt es in Jesaja 58, Vers 11, und beständig wird der Herr dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, deren Wasser nicht versiegt. Das finde ich doch eine echt schöne Zusage. Denn Gott wird dich nicht einfach nur irgendwie durchleiten oder den schnellsten und unkompliziertesten Weg aussuchen, sondern den Weg, der am besten zu dir passt, sodass du danach komplett erfüllt bist. Was für eine Zusage, die Gott uns hier macht. In Sprüche 3, Vers 5 bis 6 steht dann aber, wie du auf seinen Wegen gehen kannst. Denn da steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Gott voll und ganz zu vertrauen. Ja, auch wenn es manchmal schwierig ist, ist doch eine gute Möglichkeit, so auf seinen Wegen zu gehen. Denn egal was kommt, seine Verheißung an dich, dass er dich leitet, sie besteht für immer. Wie es in Jesaja 40, Vers 8 ausgedrückt wird. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Er wird uns leiten. Er wird bei uns sein. Das ist eine super Zusage. Drittens, Gott hilft dir. Wir haben jetzt also schon, Gott ist bei dir, egal wo du bist. Er leitet dich auf den Wegen, aber er hilft dir auch. Egal in welcher Situation du gerade bist, Gott hilft dir. In Jeremia 32, Vers 7 fragt Gott, siehe, ich bin der Herr, der Gott alles Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Ja, und das frage ich dich heute Morgen, ist für Gott irgendwas unmöglich? Ganz egal, was in deinem Leben gerade vielleicht auch vor dir steht, ist für Gott irgendwas unmöglich? Der Vers in Jeremia ist eine rhetorische Frage, denn die Antwort darauf lautet nein. Nein, für Gott ist nichts unmöglich. Und deshalb kann er uns auch bei jedem Problem helfen. So steht in Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Paulus hat das geschrieben und es stimmt, weil Gott ein Helfer ist und weil er bei dir in deinen Problemen mit dabei ist, in den Problemen, in denen du Hilfe brauchst. Und gleichzeitig ist von Paulus. Paulus, der auch im Gefängnis saß. Paulus, der auch schwierige Zeiten durcherlebt hat. Paulus, der auch oft genug gefoltert wurde. Und trotzdem schreibt er, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Genau das sagt Gott uns zu. So steht im Psalm 91, Vers 4, mit seinen Schwingen deckt er dich und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Schild und Schutzwehr, das ist Gott. Oder wie es im Psalm 46, Vers 2 heißt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. In allen Nöten und in allen Problemen ist er deine Zuflucht und ist er deine Stärke. Du kannst zu ihm kommen und er hilft dir. Viertens, Gott gibt dir Kraft. Gott gibt dir Kraft, das ist eine Verheißung, die, finde ich, es auch in sich hat. In Jesaja 40, Vers 31, da steht dazu, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Eine Zusage, die wirklich Kraft geben kann, denn Gott wird nicht einfach nur bei dir sein, dich leiten und dir helfen, sondern er wird dir auch neue Kraft schenken, da wo du es brauchst. Das ist auch eine richtig starke Zusage. Im Psalm 34, Vers 19 steht dazu dann noch, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Er ist bei denen, die zerbrochenen Herzens sind. Ja, das sagt er uns zu. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mich beeindruckt diese Zusage immer wieder. Denn egal, wie es mir geht, egal, wo ich gerade stehe, Gott will immer etwas mit mir zu tun haben und er schenkt mir immer neue Kraft. In Klagelieder 3, Vers 22 bis 23 steht sogar, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen, wenn du aufstehst und jeden Morgen, wenn du merkst, du bist am Leben, dann darfst du Gottes Gnade erleben und merken, wie Gott dir seine Kraft schenkt, wie Gott bei dir ist, dich versorgt und wie Gott dir Kraft schenkt. Fünftens und damit letztens, Gott lässt dich auferstehen. Als fünfte Verheißung habe ich noch die Verheißung mit reingenommen, die ja auch die Erzväter geglaubt haben. Nämlich, dass Gott die auferstehen lässt, die an Gott glauben. Und so steht in Johannes 1, Vers 4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und gemeint ist damit Jesus. Denn er selbst sagt über sich in Johannes 11, Vers 25 bis 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und darum wird dich Gott auch auferstehen lassen. Denn Jesus selber ist auferstanden. Er hat es uns allen vorgemacht und wir können ihm folgen. Was du dafür machen musst, ist nur an ihn zu glauben. Denn in Johannes 5, Vers 24, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer also Jesu Worte glaubt, für den gilt, Gott lässt dich auferstehen. Gott ist bei dir. Gott hilft dir. Gott leitet dich, Gott gibt dir Kraft, Gott lässt dich auferstehen. Es sind fünf Zusagen, die wir jetzt im Schnelldurchlauf kurz durchgegangen sind mit vielen Bibelstellen. Aber auch fünf Zusagen, die Gott dir ganz persönlich macht. Sie stehen so in der Bibel, wie ich ja gerade wirklich versucht habe zu zeigen. Aber es gibt noch viel, viel mehr Zusagen Gottes, die uns gelten. Die in seinem Wort, die in der Bibel stehen. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Wie gehst du mit den Verheißungen um? Wie beeinflussen die Verheißungen dein Leben? Verändert es dein Leben vielleicht sogar? Und ich hoffe, dass es genauso ist. Denn bei Abraham, Isaak, Jakob und Josef, da war es so. Sie kannten die Verheißungen, die über ihr Leben ausgesprochen wurde. Und sie kannten vor allem die Verheißung, dass Gott sie segnen wird, dass Gott ihnen Nachkommen schenken wird und dass Gott ihnen das Land Israel geben wird. Sie wussten all das und genau so lebten sie. Denn nur so konnten sie die Verheißung quasi als Erbe an ihre Söhne immer wieder weitergeben. Wenn es irgendwelche leeren Worte gewesen wären, die nichts für sie bedeutet hätten, dann wären sie wohl kaum immer wieder Inhalt der Segen geworden. Was machen jetzt also diese Zusagen mit dir? Gott ist bei dir. Gott hilft dir. Gott leitet dich. Gott gibt dir Kraft. Gott lässt dich auferstehen. Sind's leere Worte, die vielleicht groß aufgeblasen werden können, weil sie ja eigentlich auch ganz nett klingen? Vielleicht ähnlich wie so ein Luftballon, den mir mal kurz jemand aufblasen kann. Ich kann wirklich nicht gut Luftballons aufblasen. Vor allem nicht unter Druck. Das geht echt gar nicht. Ja, daheim funktioniert es immer gut, aber wenn ich dann hier vorne stehe und muss, macht nichts. Es gibt ja immer jemanden, der es kann. Genau, das ist super. Einmal Knoten drauf. Knoten könnte ich dann wieder. Das kriege ich relativ gut hin. So, Dankeschön. So, also sind diese fünf Verheißungen, sind sie wie so ein Luftballon? Sieht gut aus, groß aufgeblasen, ja, sind ja tolle Worte, hört man ja gern. Aber wenn man genauer nachschaut, dann ist in diesem Luftballon nur leere Luft drin. Und wenn dann ein Problem kommt, dann machen die Zusagen plötzlich das hier. Und sie gehen weg, weil sie nur leere Luft sind. Sie zerplatzen einfach direkt. Aber was ist, wenn diese Zusagen nicht ein leerer Luftballon sind, mit viel Luft drin, sondern so ein Stein? So ein wirklich fester Stein, ja, der sieht vielleicht nicht so schön aus. Der ist nicht so schön geformt. Der ist auch nicht so groß wie der Luftballon. Aber wisst ihr, wenn Probleme kommen, das macht dem Stein gar nichts, ja. Der bleibt immer noch der feste Halt, auf den ich mich wirklich stellen kann. Lieber nicht. So, passt. Also, Gott ist bei dir. Gott hilft dir. Gott leitet dich. Gott gibt dir Kraft. Gott lässt dich auferstehen. Sind es leere Worte oder bewirken sie wirklich was in deinem Leben? Gott ist bei dir. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich durch den Tag, wenn ich weiß, Gott ist bei mir? Egal wo ich bin, egal wann ich bin, egal was ich mache. Und ich denke schon, dass genau das einen Unterschied macht. Gott hilft dir. Ja, versuche ich dann, alle meine Probleme irgendwie selber zu lösen, mich irgendwie durchzuwursteln? Oder gehe ich zu dem, der mir hilft? Zu Gott. Gott leitet dich. Ja, wie reagiere ich, wenn ich vielleicht meinen Job gekündigt bekomme? Wie reagiere ich, wenn eine Krankheit mich zum Stoppen zwingt? Versuche ich mich auch da irgendwie durchzuwursteln und mein eigenes Ding zu machen? Oder gehe ich mit Gott? Weiß mich geborgen in seiner Hand und geleitet von ihm, weil er mir zusagt, dass er mich leitet. Gott schenkt dir Kraft. Was mache ich, wenn ich keine Kraft mehr habe, zur Arbeit zu gehen? Was mache ich, wenn die Kinder wieder so nervig sind und einfach ich keine Kraft mehr habe, immer wieder und immer wieder diesen Streit zu schlichten? Laufe ich davon oder gehe ich vielleicht zu Gott? Zu Gott, der mir zusagt, er schenkt mir Kraft. Gott lässt dich auferstehen. Wie gehe ich damit um, wenn ich mit dem Tod konfrontiert bin? Was denke ich denn überhaupt über das Sterben? Weiß ich mich geborgen und sicher bei Gott, weil ich weiß, dass ich auferstehen werde? Es ist wichtig, dass wir anfangen, unseren Glauben wirklich auch zu leben. Und dass wir daran glauben, dass wir einen Gott haben, der handelt. Und ja, es gibt Situationen, in denen wirkt es vielleicht nicht so. Situationen, in denen will man Gott einfach um nichts mehr bitten. Weil alles so ausweglos erscheint und es so wirkt, als ob Gott einem wirklich in ein tiefes und dunkles Tal geführt hat, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Aber dann sage ich dir, bleib dran. Bleib an Gott dran. Halte dich an seine Verheißungen für dich, für dein Leben. Denn auch wenn du sie nicht siehst, auch wenn du nichts von diesen Verheißungen spürst, sind sie dennoch wahr. Und stehen sie in Gottes Wort. Und er sagt sie uns zu. Denn wie war es bei Abraham, bei Isaak, bei Jakob und bei Josef? Sie alle haben nicht wirklich gesehen, warum Gott ihnen jetzt Verheißungen gemacht hat. Sie alle haben nicht erlebt, dass diese Verheißungen von Gott Wirklichkeit werden. Aber sie haben trotzdem daran geglaubt. Und sie haben erwartet, dass Gott handelt. Denn sie hatten wirklich einen Glauben, der Gottes Handeln erwartet. Und ich wünsche mir, dass wir alle so einen Glauben bekommen. Dass wir so werden wie diese Erzväter, die uns so ein Vorbild sind. Dass wir glauben, dass Gott handelt. Ja, dass wir es sogar erwarten, auch wenn es vielleicht gerade nicht so einfach ist. Auch wenn es vielleicht gerade nicht spüren, nicht sehen und auch nichts von Gott wissen wollen. Gott ist bei dir. Gott hilft dir. Gott leitet dich. Gott gibt dir Kraft. Gott lässt dich auferstehen. Erwarte sein Handeln. Amen. Ich spreche noch gern ein Gebet. Guter Gott, hab du Dank, dass du uns so viel zusagst. Hab du Dank, dass diese Zusagen ein festes Fundament sein können. Wo zwar Probleme an uns rankommen, aber wir trotzdem merken, dass wir von dir getragen sind. Dass du bei uns bist, dass du uns leitest, dass du uns hilfst, dass du uns Kraft schenkst, dass du uns auferstehen lässt. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Zusagen, die du uns durch dein Wort machst, dass sie fest werden, wie dieser Stein. Dass sie nicht leere Worte sind, die bei jedem kleinsten Problem direkt sich in Luft auflösen. Herr, schenk du uns einen Glauben, der erwartet, dass du handelst, dass du in unserem Leben dabei bist. Amen. Und wie gesagt, nochmal noch das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann darf ich euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und wir sehen